Das Thema heute, Trennung, Lernen vom Abrahamsprinzip. Ich denke, dass wir alle in unserem Leben damit zu tun haben, dass wir unter einem zerbrochenen Herzen leiden, jeder von uns. Jeder von uns wurde schon irgendwo mal enttäuscht und sein Herz hat wehgetan. Wenn du jung gewesen bist, hast du vielleicht dich mal verliebt und hast gedacht, so, die Person wird jetzt meine Freundin oder mein Freund, ja? Und dann, das manchmal in der Schule, liebst du mich, willst du mit mir gehen? Und nein, da ist eine Welt zusammengebrochen. Blöde Kuh oder blöder Esel oder keine Ahnung, ja? Kennen wir alle. Und später kommen andere Enttäuschungen hinzu. Manchmal sind Enttäuschungen sehr bitter. Es gibt so viele Dinge, die unser Herz zum Zerbruch bringen. Ich könnte jetzt über 2 Stunden darüber reden und würde nicht zu Ende kommen. Und auch Trennung haben wir alle in unserem Leben sicherlich schon erlebt. Und ich möchte gleich am Anfang euch sagen, der Schlüssel ist, dass man dieses zerbrochene Herz in die Hände Jesu gibt. Lege dein zerbrochenes Herz in den Händen Jesu. Das ist der Einzige, der das heilen kann. Und nun möchten wir mal lernen von dem Prinzip. Bibeltext, 1. Mose, Kapitel 13, die Verse 5 bis 13. Und ich lese uns mal das vor. Auch Abrahams Neffe Lot, der sich ihm angeschlossen hatte, war zu einem reichen Mann geworden. Er besaß Schafe, Ziegen und Rinder und eine große Anzahl von Zelten für sein Gefolge. Darum gab es nicht genug Weideplätze für alle Viehherden. Sie konnten unmöglich zusammenbleiben, zumal die Kanaaniter und die Perisiter noch im Land wohnten. Immer wieder gerieten Abrahams und Lots Hirten aneinander. Abraham besprach das mit Lot. Es soll kein böses Blut zwischen unseren Hirten geben. Wir sind doch Verwandte und sollten uns nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das Land ist groß genug. Entscheide du, wo du dich niederlassen möchtest. Wenn du das Land auf der linken Seite willst, gehe ich nach rechts. Wenn du lieber nach rechts ziehst, gehe ich nach links. Lot betrachtete das Land genau und sah die fruchtbare Jordanebene, überall reich bewässert, bis nach Zoar hin. Später veränderte sich die Landschaft, nachdem der Herr Sodom und Gomorra vernichtet hatte. Jetzt aber sah die Jordanebene aus wie der Garten Eden oder das Nildelta in Ägypten. Darum wählte Lot diese Gegend. Er verabschiedete sich von Abraham und machte sich auf den Weg nach Osten. Abraham blieb im Land Kanaan, während Lot sich bei den Städten in der Jordanebene aufhielt und mit seinem Zelten umherzog, bis er an die Stadt Sodom herankam. Die Menschen in dieser Stadt waren voller Bosheit und lebten in ständiger Auflehnung gegen den Herrn. Das ist der Text. Zur Wortbedeutung etwas. Trennung. Es kann eine persönliche Ebene sein. Vorgang oder Ergebnis der Auflösung einer persönlichen Verbindung. Menschen, die sich mal mochten, gehen auseinander. Oder ein sozialer Vorgang oder Ereignis der Auflösung einer sozialen Bindung. Man geht aus einer Gruppe raus. Man war mal in irgendeinem Sportverein oder wie auch immer und irgendwann sagt man, gefällt mir nicht mehr und dann gehen wir weg. Und dann gibt es sogenannte Synonyme. Und die fand ich sehr interessant. Entfernung, Herauslösung, Kündigung, ja, ich kündige dir die Freundschaft, kennt ihr sicherlich auch sowas. Entzweiung, Auseinandergehen, Unterbrechung, Abschied. Und Abschied, das kennen wir, glaube ich, auch alle sehr gut. Sieh mal, das ist etwas Wichtiges. Die erste Trennung und deren Grund. Wo kommt das erste Mal das überhaupt vor, dass Trennung passiert? Und da müssen wir ganz nach vorne gehen, in 1. Mose, Kapitel 3, die Verse 8 und 9, und da steht, am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen, wo bist du? Wo bist du? Davor lesen wir, dass sie spazieren gegangen sind. Da gab es keine Trennwand, da gab es keine Sünde, da gab es keine Differenz zwischen dem heiligen Gott und den Menschen. Es war eine Gemeinschaft und seit dem Sündenfall hat sich eine riesen Trennwand aufgebaut der Sünde. Der Mensch merkt und spürt, dass er sündigt ist und Gott ist heilig. Und bis zum Herrn Jesus Christus hin hat Gott immer wieder versucht, auch Wege zu finden und der Mensch auch. Aber nur einer konnte diese Mauer wirklich zerbrechen. Nur einer konnte diese Mauer entfernen, nämlich sein geliebter Sohn Jesus Christus. Jesus hat die Mauer der Sünde zerbrochen, die zwischen dir und Gott steht. Und du darfst jetzt, wenn du ihn annimmst, wieder freien Zugang haben. Die Mauer ist in Jesus weg. Es ist nicht mehr dieses Stoppzeichen, wo Gottes Heiligkeit dich ausbremst, sondern in Jesus Christus, wenn du zu ihm kommst, dann streckt Gott dir die Hand hin. Was war denn der Grund der Trennung zwischen Abraham und Lot? Hier war es in 1. Mose die erste Trennung, das war der Grund, die Sünde. Und wir haben es eben gelesen, in 1. Mose Kapitel 13, Vers 8 wird uns der Grund genannt, warum Abraham und Lot sich eigentlich trennen mussten. Nämlich die Viehherden hatten sich gestritten. Und wie oft ist es in unserem Leben vorgekommen, dass wir uns streiten? Ich glaube, dass Streit etwas ist, was uns am bekanntesten mit ist. Die ganze Welt besteht nur noch aus Streit. Ja. Seit dem Sündenfall ist es eine ununterbrochene Kette, wo Leute sich streiten, bis zum Krieg und Terror. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das immer wieder mitnehmen. Es ist unser Problem, was wir haben, dass wir auch in der Gemeinde Jesu natürlich streiten, ja, weil wir Menschen sind. Es ist immer wieder der Grund, auch hier war es so, dass irgendwann die Leute nicht mehr miteinander klargekommen sind. Und ich werde nachher noch einige Dinge dazu sagen. Es gibt aber auch andere Gründe, sich zu trennen. Und das lesen wir hier. Ein ungeordnetes Leben eines Christen. Paulus sagt in 2. Thessalonicher 3, Vers 6, Brüder und Schwestern, wir befehlen euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus, meidet den Umgang mit allen in der Gemeinde, die die Anweisungen missachten, die sie von uns erhalten haben und ihre täglichen Pflichten vernachlässigen. Wisst ihr, es gibt manche Leute, die nennen sich Christen und leben ein Leben, das aussieht wie in einem Messihaus. Manche Christen, die sich Christen nennen, haben nie aufgeräumt in ihrem Leben. Sie haben sicherlich mal ein Bekehrungsgespräch gesprochen, aber als es darum ging, sein Leben zu ordnen, sind sie irgendwo auf der Strecke stehen geblieben. Und wenn wir uns Christen nennen und in einer christlichen Gemeinde wollen, dann gibt es Ordnung in der Gemeinde. Die bestimmt nicht ein Ältester, die bestimmt der Herr Jesus. Der Älteste ist nur der Handlanger des Herrn Jesus. Die Bibel ist sozusagen die Geschäftsordnung Gottes in der Gemeinde. Und wenn jemand meint, er muss das missachten, dann wird Gott ihm zeigen, wo er steht. Und der Herr hat uns Anweisungen gegeben. In Matthäus 18, 17 steht, will er auch auf diese, die Gemeinde, nicht hören, dann bring die Sache, oder will er nicht vor den Ältesten und noch einen hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Es gibt Situationen, wo Christen in der Sünde verharren und nicht einsichtig sind und streiten alles ab. In einem persönlichen Gespräch mit dem Ältesten, dann kommt noch einer dazu, streiten sie wieder ab, dann kommt er vor die Gemeinde, auch dort streitet er ab und dann sagt die Bibel, dann gibt es eine Anweisung, dann muss dieser Mensch die Gemeinde verlassen. Das Problem, was wir nur heutzutage haben, dass ganz viele Christen so leben, dann gehen sie aus der Gemeinde raus und gehen in die nächste Gemeinde. Und dort verachten viele Älteste die biblischen Anordnungen. Da kommt irgendein Mensch, der sich Christ nennt und sagt, ich komme aus der Gemeinde XY, habe da ein Problem gehabt Und wie es biblisch ist, müsste der Älteste der anderen Gemeinde jetzt Kontakt aufnehmen mit den anderen Ältesten und fragen, was war denn da los? Das wird nicht mehr gemacht. Hauptsache, die Bude ist voll. Und das ist das große Problem. Das ist die große Seuche des 21. Jahrhunderts der Gemeinde Jesu. Ja? Schuld sind ja sowieso die anderen. Nein, Schuld oft in diesem Ganzen ist das Chaos im Leben desjenigen, der dort ständig für Unruhe sorgt. Ich meine nicht Geschwister, die kämpfen gegen die Sünde. Das tun wir doch alle, oder? Keiner von uns kann sich hier hinstellen und kann sagen, ich bin zu 100% so, wie der Herr Jesus mich haben will. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass du bekannte und klare Sünden festhältst und dich auch noch dagegen wehrst und sträubst, sie zu benennen als Sünde. Darum geht es. Und das ist einfach ganz wichtig. Da kommt dann auch eine Trennung. Und die Bibel sagt, einen Sektierer. Titus 3, Vers 10, wer falsche Lehren verbreitet, den sollst du ein- oder zweimal zurechtweisen. Kommt er trotzdem nicht zur Einsicht, dann halte dich von ihm fern. Und das machen viele auch nicht in der Gemeinde Jesu mehr. Ja, da wird alles so, da ist ein bunter Salat an Lehren. Und das wird eine Gemeinde zerstören. Wir müssen nicht in allen Punkten immer gleicher Meinung sein, aber wir müssen in den wichtigen Dingen der Heilsgeschichte klar stehen. Es kann nicht sein, dass hier jemand reinkommt und der lehrt, du empfängst den Heiligen Geist nur, wenn du 70 Mal im Jahr nach Lourdes fährst und dort die Mutter Gottes anbetest. Nur mal ein Beispiel. Das kann ich nicht stehen lassen. Das ist eine Irrlehre. Ja? Wenn jemand sagt, die Entrückung der Gemeinde findet vor der Trübsal statt und der andere sagt, ich bin der Meinung in der Mitte, ist das ein Grund, sich zu streiten groß? Nein. Jesus kommt wieder, wir beide sind bereit, kommt er davor, freue ich mich, gehen wir da durch, ist auch kein Problem, hilft er uns auch. Kommt jemand in die Gemeinde und sagt, wenn du dich bekehrst, muss immer der Älteste dir die Hände auflegen, weil nur dann kannst du den Heiligen Geist empfangen. Absolut eine Irrlehre. Versteht ihr, was ich meine? Und da müssen wir aufpassen. Sektierische Leute, wir wollen den Leuten helfen und ich finde diesen Satz bombastisch. Fanatismus ist das Paradies für eine Sekte. Das ist für mich der beste Satz, den ich in meinem Leben persönlich gelesen habe über Sekte. Fanatismus ist das Paradies für eine Sekte. Und jetzt passt gut auf. Eine Sekte bedeutet nicht jetzt unbedingt, dass wir jetzt irgendwo klar benannte Sekten haben, ja? Sondern es gibt auch christliche Leute, die eigentlich klar stehen, die zu einer Sekte werden. Warum? Weil sie plötzlich anderen Menschen das Leben vorschreiben. Als Christ darfst du nie Alkohol trinken. Als Christ darfst du das nicht tun. Als Christ darfst du nicht in die Politik. Als Christ darfst du auch nicht ein Fernsehen zu Hause haben. Als Christ darfst du nicht Weihnachten feiern mit einem Tannenbaum. Als christliche Frau darfst du keine Ohrringe haben. Und jetzt könnte ich, ihr wisst, was ich meine, diese gesetzliche Ebene. Ja? Das ist Fanatismus. Oder es gibt manche Lehren von Christus, also Christen, die sagen, es gibt die Lehre des reinen Herzens. Es gibt Christen, die behaupten zu 100%, wenn du ganz klar mit Jesus lebst, kannst du hier schon zur Vollkommenheit sein. Das lehrt die Bibel überhaupt nicht. Kein Mensch ist in seiner alltäglichen Nachfolge vollkommen. In der Stellung vor dem Vater, in Jesus sind wir vollkommen. Das stimmt, in unserer Stellung, aber nicht in unserem Leben. Und wer behauptet, dass wir in unserem Leben auf dieser Erde vollkommen sind, ist ein Irrlehrer. Und da könnte ich jetzt noch ausziehen. Sei auf der Hut, wenn eine Gemeinde oder eine Organisation dein Leben bestimmen will. Dann bist du schon in einer Sekte. Ja? Sei da wirklich ganz wachsam. Also hier müssen wir eine klare Trennung geben. Und falsche Freunde. In Psalm 1, Vers 1 steht, glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Falsche Freunde sind jene, die um ihr Wohlbefinden mehr geben als um das Wohl der Freundschaft. Da fehlt ein Ende, ja? Das gibt denn Leute, die. Du musst immer mit denen mitmachen und wenn du nicht mitmachst, dann bist du blöd. Und die sind nur dann lieb zu dir, wenn du mit denen mitmachst. Das sind keine Freunde. Verabschiede dich von diesen Leuten. Ja? Und nicht nur junge Leute, auch die müssen aufpassen, ja? Du. Als junge Leute ist es ganz schwer, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Ja? Heutzutage, sage ich euch ganz offen, in den Schulen, also wir waren auch alles keine Kinder von Traurigkeit, wir haben auch viel Blödsinn gemacht, aber heutzutage, allein schon was Drogen angeht, 12-, 13-Jährige, die konsumieren Drogen, wie wir früher Zigaretten vielleicht geraucht haben. Ja? Und das nimmt Überhand. Und du musst dich nicht wundern, dass du immer wieder in Sünde fällst, wenn du dich mit Sonnenkapauken abgibst. Und glaube nicht, dass du sie zum Herrn Jesus führst, die führen dich in die Nähe des Teufels. Das ist wahr. Nimm das Gleichnis mit. Ein Bibellehrer wollte erklären, dass es gefährlich ist, sich in solch ein Fahrwasser zu begeben. Und da meinte einer, ich habe das alles im Griff. Ich komme da schon klar. Und sagt der Jörg, dann machen wir mal einen Test. Und der Bibellehrer, der stellte sich nach oben auf den Stuhl. Und dann sagte er, zieh mich mal runter. Ja, oder stell du dich mal drauf. Ja? Und dann zog er einmal, bupp, war unten. Und jetzt zieh du mich mal hoch. Ging nicht. Runterziehen ist leicht, hochziehen ist schwer. Die falschen Freunde werden dich eher in den Ruin reinziehen, als du sie zu Jesus führst. Und jetzt bitte nicht die falsche Lehre machen, dann muss ich mich jetzt von allen meinen ungläubigen Leuten trennen. Nein. Aber du musst dich von den Ungläubigen trennen, die bewusst dich immer wieder in Sünde reinführen. Da musst du dich trennen. Wenn du ungläubige Leute hast, die ihre eigenen Wege gehen, die aber nicht Spötter sind oder die dich auch nicht irgendwo in große Nöte reinbringen, die musst du zum Herrn Jesus führen. Aber wenn du Freunde hast, die ständig sagen, Alter, entweder du knackst jetzt mit uns das Auto mit auf oder kriegst ein paar auf die Schnauze oder was weiß ich, ja, so junge Leute, ne? Oder du machst jetzt mit oder du bist draußen, verabschiede dich davon. Ja. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir darauf achten. Und dann, es tut ja weh, als ich damals jung war und ich musste mich trennen von Gläubigen, jungen Leuten, das hat wehgetan. Die standen mir oftmals standen mir meine weltlichen Nicht-Sinti- und Roma-Freunde näher als meine eigene Familie. Ich hatte Freunde, da wusste ich, auf die kann ich mich zu 100%ig verlassen. Das konnte ich bei vielen Cousins nicht von mir behaupten. Und dann ist es gar nicht so einfach, Abschied zu nehmen. Und ich war ja auch mal jung. Und dann haben mich Leute angerufen, Christian, ich habe gerade auf die Fresse gekriegt von 5 Leuten. Ja, da fahren wir hin. Die kriegen, ja, so. Und wenn du in so einem Milieu drinne bist, ja, dann kannst du nicht sagen, oh, tut mir leid, sorry, haben wir gerade meinen besten Freund zusammengeprügelt, ja. Dann fährt man da los, ja. Und wisst ihr, das Verrückte ist, dass ausgerechnet in solchen Situationen oft ein großes Unglück passiert für die, die gar nichts damit zu tun hatten. Andere machen nur Blödsinn und der helfen will, den erschießen sie. Lieber Junge, liebe Frau, junges Mädchen, lieber junger Mensch, sei dort auf der Hut, sei auf der Hut, sei auf der Hut. Und hier, so etwas gibt es natürlich auch, einen ungläubigen Partner, wenn er sich trennen will. Paulus sagt in 1. Korinther 7, 15, wenn sich der ungläubige Partner jedoch scheiden lassen will, mag er es tun. Der gläubige Mann oder die gläubige Frau ist in diesem Fall nicht verpflichtet, an der Ehe festzuhalten. Denkt daran, dass Gott euch zu einem Leben in Frieden berufen hat. Es gibt die Situation, beide sind ungläubig und heiraten, ja, und dann bekehrt sich ein Mensch. Und irgendwann sagt der ungläubige Partner dann, du, ich habe da keine, ich mache das nicht mehr mit deinem Jesus und dein geistliches Leben. Ja? Und da ist schon so manche Ehe zerbrochen. So manche Ehe ist zerbrochen. Und wisst ihr, wenn eine Ehe zerbricht, geht immer etwas kaputt. Ein gläubiger Bruder hat das so bildlich mal dargestellt, und das ist hier auch schon so ein bisschen dargestellt, es findet immer ein Zerriss statt. Ja? Und die leiden, sind oft die Kinder. Die Kinder leiden oft am meisten unter den zerbrochenen Ehen. Ja, da wird dann plötzlich jemand groß ohne Vater, ohne Mutter. Und ein Vater kann nicht ersetzt werden, eine Mutter auch nicht. Ein Kind braucht beides, Vater und Mutter. Und es ist gar nicht so einfach, da durchzukommen. Und es gibt manchmal auch einen Trennungsgrund, wenn zum Beispiel Handgreiflichkeiten oder sowas vorkommt in einer Ehe. Also ich würde nie raten, sich scheiden zu lassen, ja. Aber wenn jemand zu mir kommt und wird jeden Tag zusammengeschlagen von seinem Ehepartner, ja, und es gibt nicht gerade wenige, die das erleben, dann würde ich wirklich raten, zieh die Notbremse und verlass diesen Menschen. Ja. Und das sind viele, viele fürchterliche Dinge, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Ich habe in der Jugendseelsorge mit so vielen Leuten gesprochen, was ich mir anhören musste, was Väter und Mütter fähig sind zu machen, ist unfassbar. Hier ist ein wichtiges Zitat. Gebet hält unsere Ehen gesund. Gebet heilt kranke Ehen. Eines der Hauptgründe, ich habe ja nun viel in der Seelsorge zu tun, eines der Hauptgründe, warum Leute in der Ehe nicht mehr so richtig funktionieren, Sie haben keine geistliche Gemeinschaft miteinander. Und die Frage kannst du dir selber stellen. Beten wir noch mit unserem Ehepartner? Lesen wir noch die Bibel? Gehen wir gemeinsam in den Gottesdienst? Ja? Sind wir zusammen? Ja? Ist mir der Ehepartner wichtig? Darf ich dir mal die Frage stellen, wie oft betest du für deinen Ehepartner? Hast du den Wunsch, deinen Ehepartner ein Stück weit Himmel auf Erden zu bieten oder möchtest du ihn eher zur Hölle so bieten, dass du dich ständig nur streitest? Wenn die beiden Ehepartner vor Jesus gehen, morgens früh und sagen, Herr, ich möchte heute meiner Frau ein Stück weit Himmel auf Erden bieten und das beide machen, ja, dann seid ihr auf einem guten Weg. Am Anfang, da verspricht der Mann der Frau, ich hole dir die Sterne vom Himmel und später trägt er die Einkaufstüten nicht nach Hause, ja. Wir sollten das wirklich uns immer wieder bewusst machen, wie wichtig das ist. Ja? Der Stärkere geht auf den Schwächeren zu. Das haben wir auch im 1. Mose Kapitel 13, Vers 8 gelernt. Da sagt der Abraham zu seinen Neffen, ist auch interessant, eigentlich hätte der Jüngere zu den Eltern gehen müssen, aber Abraham war sich nicht zu stolz. Es soll doch kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Herden. Wir sind doch Brüder. Was für ein Herz, ja? Was für ein Herz. Ich finde diesen Satz so schön. Ohne Liebe sind wir uns selbst zur Last und durch die Liebe tragen wir einander. Und das sollte übrigens das Grundmotiv eines Christen sein. Nicht eine Faust, sondern die Hand reichen. Ja? Viele Christen haben das eher so. Kommen mir nur ja nicht zu nahe. Ja? Und wir sollten da immer wieder auch auf den Menschen zugehen, so wie Abraham es getan hat. Auch wenn das mal schwierig ist, auch in der Familie müssen wir natürlich auch mal unangenehme Dinge ansprechen, aber in Liebe. Ja? Das ist auch so wichtig. Und merk dir diesen Satz, der Stärkere geht auf den Schwächeren zu. Wenn du als Mann glaubst, du bist der große Zampano und du bist zu stolz, zu deinen Kindern hinzugehen, um Entschuldigung zu bitten, dann bist du nicht so stark, wie du dich aufspielst. Wahre Größe zeigt sich in der Demut. Ja? Und wenn du willst, dass dein Sohn oder deine Tochter später eine Ehe führt, wo man sich entschuldigt, wo man aufeinander zugeht, dann musst du es vorleben und nicht auf dein Recht beharren und deine Frau niedermachen oder umgekehrt. Ja? Was du siehst in die Herzen deiner Kinder, was du vorlebst, das werden deine Kinder übernehmen. Schreist du deine Frau und behandelst sie wie das letzte Dreck oder umgekehrt, dann musst du dich nicht wundern, dass deine Kinder später in so eine Ehe reinkommen. Du hast es ihnen ja vorgelebt. Also sei da ganz auf der Hut. Es ist so wichtig, dass wir das merken. Immer wieder auch zuzugehen, ja, immer wieder zuzugehen, das ist so wichtig, das brauchen wir alle. Und das dürft ihr nie vergessen, auch bei Trennung, ja. Wir wollen ja heute lernen von Abraham. Wir haben gesehen, wie er eben auch als sie sich trennten, wie sein Herz voller Liebe ist. Und die Familie nie aus den Augen verlieren, ja. Wir sind doch Brüder, sagt Abraham zu Lot. Und das ist doch so wichtig. Wir sind eine Familie, weil wir zusammen einfach besser sind. Ich fand das so schön. Unsere Familie ist auch nicht alles Paletti. Ja? Und trotzdem bin ich dankbar für meine Familie. Und es gibt manchmal Situationen, da könnte ich meine Geschwister zum Mond schießen. Aber wenn sie dann auf dem Mond wären, würde ich bitterlich weinen. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir immer wieder auch aufeinander zugehen. Wisst ihr, wenn man merkt, eine Familie besonders zu brauchen ist, wenn das so alles durcheinander ist. Ja? Und dann ist es schön, wenn man Familie hat. Ja? Und das ist so wichtig, dass wir uns das immer bewusst werden, auch wenn man sich mal trennen muss. Es gibt Situationen, da muss man selbst in der Familie sich trennen. Aber dann nicht mit so einem hartherziges Herz. Du bist für mich gestorben. Sag das nie. Sag nie zu deinem Bruder und zu deiner Schwester, du bist für mich gestorben. Und dann sag nicht, dass du Christ bist. Ja? Du musst nicht alles gutheißen. Und manchmal sind in der Familie Dinge, da muss man auch getrennte Wege gehen, damit man sich nicht gegenseitig vielleicht auch verletzt. Aber hab nicht dieses böse Herz in dir. Den einzigen, den du damit in Gefallen tust, ist der Teufel, weil der wird dein Herz besetzen. Schmeiß den draus, den Teufel. Der hat da nichts drin zu suchen. Ja? Und vergiss es nie, es ist dein Bruder. Und es bleibt dein Bruder, auch wenn er dich mal wehtut. Und wenn er sich manchmal, habe ich auch gedacht, lieber Herr Jesus, ja. Aber dann, wenn man selbst älter wird, dann manchmal glaubt man ja, man selbst ist immer besser. Und dann zeigt Jesus einmal kurz, was bist du denn für einer? Und dann denke ich, ja, ich bin ja gar nicht besser als mein Bruder. Ja, genau. Und deswegen braucht ihr mich beide, oder? Ja, du hast recht. Es ist so wichtig, dass wir das nie aus den Augen verlieren. Auch wenn in Gemeinde mal Clinch ist. Wir sind die Familie Jesu, ja. Wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen. Sollten wir uns hier schon langsam dran gewöhnen. Ja? Und den anderen trotzdem Wertschätzung entgegenbringen, auch wenn Trennung da ist. Das lernen wir von Abraham. Steht dir nicht das ganze Land zur freien Verfügung? Trenne dich lieber von mir. Willst du nach der linken Seite, so gehe ich nach rechts. Und willst du nach der rechten Seite, so gehe ich nach links. Für diesen Satz so Hammer. Worin erkennt man am sichersten die innere Reife eines Menschen? An dem Gesicht, das er macht, wenn es heißt verzichten. Wenn es so richtig ins Eingemachte geht, ja? Sind wir dann auch noch freundlich? Abraham war so. Und wir haben das ja gelesen, das Land, das war Hammer. Ein Hammerland. Aber wisst ihr, was am Anfang da stand? Ich darf jetzt mal kurz zurückgehen. Die Wertschätzung erstmal, das möchte ich noch zu Ende bringen. Ne? Von allen Geschenken war dein Dasein das Schönste. Danke für alles. Alles Liebe. Und das sollten wir nicht irgendwie später auf den Kranz mal jemanden aus unserer Familie geben, sondern das sollten wir ihm im Leben geben. Weißt du, wenn dein Bruder oder deine Schwester mal eines Tages nicht mehr da ist, dann kannst du natürlich einen Kranz machen, so groß wie der Volksparkstadion. Das bringt noch nichts, das fressen die Würmer auf. Aber dein Wort, was du deinem Bruder gibst, wenn er noch lebt, das braucht er oder deine Schwester. Und da sei mal nicht geizig. Ruf ihn doch vielleicht mal wieder und sag, weißt du, Praller oder Pena, ich hab dich lieb. Das ist so wichtig. Ja, ich möchte ganz kurz mal zurückgehen, weil am Anfang, da stand etwas Interessantes. Das wollte ich euch nochmal sagen, und zwar hier, bei Lot. Steht, Lot betrachtete das Land genau und sah die fruchtbare Jordanebene, überall reich bewässert, bis nach Zoar hin. Da können wir sagen, Halleluja. Und was kommt dann? Später veränderte sich die Landschaft. Das ist doch so oft in unserem Leben. Ja? Manchmal denken wir so, ja, wir kommen ganz gut weg, und später merken wir, ach du lieber Gott, hätte ich doch diesen Weg nie eingeschlagen. Kennt ihr das auch? Ja. Und da können wir einfach auch lernen von unserem Abraham. Und das Nächste, wenn der andere unsere Hilfe braucht, dann sind wir da, auch wenn wir uns trennen. Oder? In 1. Mose 14, Vers 16 steht, er nahm ihnen die ganze Beute ab, dieser Abraham, und befreite seinen Neffen Lot samt den verschleppten Frauen und den übrigen Gefangenen. Abraham trennt sich von Lot, die werden dort eingenommen, und Lot sagt, und Abraham kriegt das mit, und was macht er? Da sagt er, schad ihn nichts, ne? Dieser kleine Klugscheißer, ne? Wollte sich ja von mir trennen, ne? Muss ja seinen Onkel auch so frech behandeln. Nein, nein. Der hat gesagt, mein Neffe ist in Not, sofort dahin, ja? Merken wir von dem Herzen, was Abraham hatte? Was für ein liebendes Herz er hatte. Und wisst ihr, deine Nichten und Neffen, die brauchen dich, wenn du älter bist. Und sei doch wie Abraham. Du musst auch verstehen, dass du in deinen jungen Jahren auch nicht alles richtig gemacht hast. Aber wenn sie dich brauchen, egal wenn sie auf manchen Weg fürchterlich gehen, sage nie nein, wenn deine Nichten und Neffen Hilfe brauchen. Ja, das ist so wichtig. Achte darauf, ja. Ich fand das auch so sehr schön. Die innigste Gemeinschaft ist die Leidensgemeinschaft. Und wir leiden alle in der Familie, aber es ist die innigste Gemeinschaft. Warum verletzen wir uns denn so brutal in der Familie? Weil wir so dann auch uns lieben. Ja? Sieh mal, das ist ein Zeichen, wenn du so verletzt bist über das Verhalten deiner Familie. Dann ist es ein Zeichen, dass du sie liebst. Wenn nicht, dann würdest du doch gar nicht darüber, das würde dich doch gar nicht belasten. Und sag nicht, meine Familie interessiert mich nicht mehr, die sind für mich gestorben. Allein schon in deiner Reaktion zeigst du, dass du nicht willst, dass sie gestorben sind. Sonst wird sie doch gar nicht interessieren. Hier ist etwas Wichtiges. Freundschaft bedeutet, füreinander da zu sein, ohne dass man den anderen darum bitten muss. Sieh mal, das ist wahre Freundschaft auch, ja? Dass man nicht immer so viel reden muss, sondern einfach hingehen und einfach mal helfen. Und das auch, obwohl Abraham hätte den Grund gehabt, der hat gesagt, den Lot hat er mal selber schuld. Ja? Nein, unter Einsatz seines Lebens hat er den Lot da rausgeholt. Ja? Das ist ein Onkel gewesen. Ich möchte auch so ein Onkel werden wie Abraham, ja? Für meine Nichten und Neffen. Und dann hier, trotz Versöhnung, ja, das passiert auch. Und das müssen wir einfach sehen. Vielleicht gehe ich nochmal hier zurück. Vielleicht bleibe ich nochmal ganz kurz hier. Wenn der andere Hilfe braucht, dann sind wir da. Vielleicht ist es in deinem Leben so, dass du merkst, okay, da braucht jemand meine Hilfe. Aber jetzt soll er mal zusehen, wie er zurechtkommt. Stell dir mal vor, Jesus würde das mit dir machen. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, Jesus würde den Maßstab, den du hast, auf dich anwenden. Ich habe eins in meinem Leben festgestellt. Man ist oft sich selbst gegenüber sehr gnädig. Wenn wir einen Fehler machen, dann hatten wir einen schlechten Tag, haben wir schlecht geschlafen. Ja. Aber wenn der andere einen Fehler macht, dann ist er zu 100% verurteilt. Aber du weißt doch nicht, dass der andere vielleicht auch einen schlechten Tag hatte. Wie oft haben wir schon oft schlechte Tage gehabt, wo wir uns verhalten haben unter aller Würde? Und ist das jetzt der Maßstab? Sagt jetzt Gott, ab heute werde ich dich nur noch so behandeln. Macht es der Herr. Macht er doch nicht. Stellt euch mal vor, Jesus würde seine Jünger mal abrechnen. Hat er doch nicht gemacht. Sieh mal, und das ist so wichtig, wenn der andere unsere Hilfe braucht, dann sind wir für ihn da. Dann sind wir für ihn da. Und manche sagen ja vielleicht, der nutzt sich doch nur aus. Ja, dann lass ihn doch, ich habe genug Liebe, ich bin an der Quelle. Kann das vielleicht sein, dass du selbst aus deiner Liebe heraus lebst und bist deswegen so verbittert? Wenn du an Jesus angeschlossen bist, wenn Jesus dein Leben ist, dann hast du die Quelle der Liebe. Und dann bist du auch nicht mehr abhängig, ob irgendein Mensch dich streichelt oder immer nur gut zu dir ist. Dann kannst du das tragen. Das war doch das Geheimnis von Jesus. Warum konnte er das alles tragen? Weil er 24 Stunden mit dem Vater in Verbindung war. Liebe pur. Und das müssen wir haben. Wisst ihr? Und je mehr, ich habe in meinem Leben festgestellt, je mehr ich mich Jesus hingebe, dann verletzen mich oder Menschen beleidigen mich und behandeln mich blöde. Aber das packt mich nicht mehr so. Warum? Ich bin nicht davon abhängig. Ich kann einen Menschen trotzdem lieben, auch wenn er böse zu mir ist. Warum? Weil Jesus da ist. Seine Liebe ist größer als alle Bitterkeit. Und ich lasse das nicht mehr zu. Ich habe das in meinem Leben mal zugelassen, dass Bitterkeit mein Herz erfüllt hat. Was hat das gebracht? Ich war 2,5 Jahre weg. Lichtjahre entweg von Jesus. Ich war weiter entfernt wie die Sonne vom Mond. Auf meiner Bibel war so dick Staub. Das möchte ich nicht mehr. Als ich damals zurückgefunden habe zum Herrn Jesus, habe ich gesagt, Herr, egal was passiert, Unversöhnlichkeit, dieser Satan, dieser Dämon, den möchte ich nie mehr, auch nur eine Sekunde in mein Herzen fliegen. Ja, schmeiß das raus aus deinem Leben, das wird dir das Genick brechen. Ja? Und das Letzte, das ist auch wichtig. Ja, was passiert jetzt, wenn man sich versöhnt? Das ist ja das Schönste. Manchmal geht es nicht. Manchmal ist die Spannung so, dass man sagt, ich habe dir vergeben, aber der andere sagt, nee, ich will nicht mit dir. Ja? Die können wir nicht zwingen. Das ist so. Ja? Wenn der andere sagt nein, dann sind wir aber frei. Aber wisst ihr, es gab ja eine Geschichte, 1. Mose 33, die Verse 4, 16 und 17, Jakob und Esau. Esau aber lief ihnen entgegen, umarmte und küsste ihn. Beide weinten vor Freude. Aber dann steht auch, Esau machte sich auf dem Rückweg nach Seir und Jakob zu weiter nach Sukkot. Das heißt, es waren 20 Jahre vergangen, nachdem dieser Streit war. Dann treffen die Brüder sich. Ja? Und dann umarmen sie sich und küssen sich, ja? Und vergeben einander. Und jetzt sind sie immer den Weg weitergegangen? Nein. Sie haben sich ausgesprochen, sie haben sich versöhnt. Aber irgendwann hat Jakob gemerkt, Esau, deine Truppe ist zu schnell. Ja, ihr seid zu, ich schaff das nicht. Aber Bruder, ich bin für dich immer da, das wusstest du. Ja, das weiß ich. Möge der Herr dich segnen, dich auch. Und dann sind sie gegangen. Der eine nach Seir und der andere nach Sukkot. Und so müssen wir das auch lernen in unserem Leben. Versöhnung und Wiederherstellung in unseren Beziehungen zu unseren Mitmenschen beginnt mit der Reinigung des Herzens. Ja, und das haben beide erlebt. Gott hat Esau vorbereitet und Gott hat Jakob vorbereitet. Und wisst ihr, wenn man sich versöhnt, wirkliche Versöhnung da ist, dann ist da auch kein bitterer Beigeschmack. Dann ist das weg. Dann ist das einfach weg. Und dann geht man Wege. Vielleicht gehst du da lang und der andere geht da lang. Vielleicht dein eigener Bruder, ja? Aber ihr habt da hinten dieses große Ziel. Vielleicht sind das jetzt nur mal getrennte Wege. Es kann auch sein, dass ihr zwischendurch irgendwann wieder zusammenkommt. Kann auch sein. Es kann aber auch sein, dass ihr auf dem Weg zur Ewigkeit euch erst dort hinten, wo das helle Licht ist, in der Ewigkeit trifft. Aber wisst ihr, es ist so wichtig, dass wenn wir uns trennen, dass wir den anderen alles Gute wünschen. Und dass wir für ihn beten. Das ist so wichtig. Wisst ihr, Gott hat uns nicht berufen zum Fluchen, sondern zum Segnen. Und ich gebe dir mal einen Tipp aus meinem Leben. Es gab in meinem Leben manchmal Menschen, die hätte ich gerne mal alleine begegnet. Ja? im dunklen Wald für 3 Stunden. Ja? Aber ich habe gemerkt, dass diese Gesinnung nicht gut war. Und ich habe angefangen, diese Menschen im Namen Jesu zu segnen. Bin zu Hause auf mein Knie gefallen und habe gesagt, Herr Jesus, diese Person, du weißt, schon waren die Gefühle schon wieder da, ja, segne ihn. Segne diesen Menschen. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht und nach 2, 3 Wochen, die Person war noch genau so ein Idiot wie vorher, sage ich jetzt mal, aber mein Herz hat der Herr völlig verändert. Und ich glaube, Heinrich Kemner war es, der hat gesagt, wenn du dein Umfeld verändern willst, musst du bei deinem Herzen anfangen. Und das ist ein wahres Wort. Ich möchte euch das so mitgeben. Trennung, Lernen vom Abrahamsprinzip. Wenn es mal so weit kommt, wenn es auch, und das gibt es, dass man sich trennt, dann bitte nicht verbittert. Bitte nicht verbittert. Lest euch die Geschichte nochmal durch aus dem ersten Buch, Mose Kapitel 13, und lernt von Abraham. Und bittet den Herrn, Herr, ich möchte auch so ein Mann werden. Ich möchte auch so ein Glaubensmensch werden wie Abraham. Ja? Guck mal, wie lange ist die Geschichte jetzt schon her? Abraham lebte circa so 2000 vor Christus und jetzt sind wir so ungefähr 4000 Jahre später. Ja? Und dieser Mann ist so aktuell, dass wir heute im Jahr 2022 am 8. Mai, ist das der 8. Mai? Ja, 8. Mai, über ihn hier im Gottesdienst predigen. Wisst ihr, was schön wäre? Ich weiß nicht, wie lange die Welt noch existiert und wann wir gehen, aber wisst ihr, was schön wäre? Wenn so in 200-300 Jahren, wenn wir schon das Zeitliche schon längst gesegnet haben, andere Menschen über dich sprechen, dass du solch ein Glaubensmensch bist, dann hat sich dein Christsein gelohnt. Wenn du diese Spuren hinterlässt, dass wenn Menschen an dich denken, dass sie an diesen Segen Gottes denken, das ist mein ganz großes Gebet für mein Leben, dass wenn ich mal gehen sollte und Leute über mein Leben nachdenken, dass sie hoffentlich inspiriert werden, Jesus über alles zu lieben. Das ist mein größtes Gebet. Und alles andere ist mir nicht so wichtig. Möge der Herr uns dabei helfen. Amen.